ist das Geheimnis von Montezuma, von dem ich dir ständig erzählen will, so ein ähnliches Ding wie Fast and Furious 5, über das wir ständig reden. Also wir reden ständig drüber, ohne es zu thematisieren. Weil ich glaube, ich werde dir heute wieder nicht davon erzählen. Aber ich kann dir sagen.
Ich darf aber darüber auch nichts googeln. Aber du darfst gerne alles über Fast and Furious googeln, was du möchtest.
Das Geheimnis von Montezuma? Nee, das sollst du auch nicht googeln. Aber ich meine, ich habe aber trotzdem mich noch mehr darauf vorbereitet, damit ich den Vergleich anstellen kann dazwischen und Indiana Jones. Ich habe noch zwei Indiana Jones-Filme geguckt. Also immerhin, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Aber jetzt möchte ich lieber mit dir über was ganz anderes reden für die heutige Folge. Ist das okay?
Okay. Ich habe darüber nachgedacht. Ist okay.
Herzlich willkommen bei Autoplay, dem Podcast, der auch gut mit Cliffhangern umgehen kann. Ich bin Alina, die große Schwester.
Und ich bin Adina, die kleine Schwester.
Wir werden euch heute ein bisschen was über das, was wir vorletzte Woche angesprochen haben, erzählen. Und zwar hat Adina mir empfohlen, das Doctor Who Special zu gucken. Darüber werden wir heute reden. Wenn ihr wissen wollt, welche Folgen das sind, wie die heißen, wie die Poster dafür aussehen und so weiter, wer die einzelnen SchauspielerInnen sind, geht auf Instagram @autoplaypodcast. Dort findet ihr ganz viele verschiedene Bilder, die wir euch auf unserem Instagram zur Verfügung stellen, damit ihr seht, worüber wir reden. Und Adina, was uns noch erwartet heute, ist eine neue kleine Kategorie zum Jahresabschluss. Ein kleines Mini-Best-of. Jeder von uns verrät euch und uns gegenseitig auch, was denn der Film oder die Serie ist, die uns im Kopf geblieben ist, weil sie so schlecht war oder so gut ist. Das ist unsere Empfehlungskategorie 2023.
Okay.
Neuester Scheiß, oder?
Neuester Scheiß. Zurück zu Doctor Who.
Ja.
Ich erkläre es euch nochmal. Und zwar, Doctor Who, die Serie, ist jetzt 60 Jahre alt geworden. Und um das 60-jährige Jubiläum zu feiern, gab es 3 Special-Folgen, also Spezialfolgen, plus jetzt eben eine Weihnachtsfolge, also im Prinzip 4, die zwischen den Staffeln stattfanden, zwischen den Staffeln 13 und 14.
Mhm.
Bis zur 13. Staffel war Stephen Moffat der Showrunner und jetzt geht es zurück an den Showrunner aus den ersten 4, nämlich Russell T. Davis. Und damit wird das Doctor Who-Universum, kriegt da so einen sanften Reboot.
Mhm.
Also das gehört immer noch alles zusammen, aber wir fangen sozusagen neu an.
Das heißt, der letzte Doktor, nur für die Leute, die sich es vielleicht nicht in Staffeln merken, was war der letzte Doktor, den der jetzige Wieder-Showrunner, der mit dem letzten noch gedreht hatte?
Also 2005 wurde Doctor Who rebootet mit Russell T. Davis als Showrunner und der hatte als ersten Doktor Christopher Eccleston und als letzten Doktor David Tennant. Danach hat Stephen Moffat übernommen mit ersten Doktor Matt Smith und mit letzten Doktor Jodie Whittaker. So, jetzt sind wir wieder mit einem soften Reboot wieder bei Russell D. Davis. Der hat die Special-Episoden für das 60-jährige Jubiläum gemacht und wird jetzt auch den nächsten Doktor, nämlich gespielt von Shruti Gatwa, nehmen.
Übernehmen, ja. Das hat mir so ein bisschen angesprochen, als du mir vor 2 Wochen empfohlen hast, die Special-Episoden zu gucken. Als du mir empfohlen hast, die Special-Episoden zu gucken, gab es bereits 3. Jetzt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auch die 4. Special-Episode gedroppt. Und die 4. Special-Episode ist normalerweise die ganz typische, alljährlich stattfindende Weihnachtsepisode, richtig?
Genau. Also Doctor Who ist ja bekannt für die Weihnachtsfolgen, die sie haben. Und das ist jetzt die typische Weihnachtsfolge, die auch die erste Folge für den neuen Doktor, also von Shruti, gespielt von Shruti Gatwa, ist dann.
Genau, und die haben wir jetzt beide geguckt. Also wir haben jetzt 4 Folgen zwischen den einzelnen, also zwischen der letzten Staffel und vor der neuen Staffel Doctor Who gesehen.
Genau, und ich spreche die ganze Zeit von einem Soft Reboot. Und das bedeutet eigentlich, dass die Serie jetzt so geschrieben wird, dass wenn du jetzt einsteigst, arbeiten sie so, dass du das Vorwissen haben kannst, gerne haben kannst. Es ist aber nicht 100% notwendig, um die Serie ab jetzt genießen zu können.
Genau. Und jetzt, wo ich es auch gesehen habe, weiß ich auch, was du damit meinst. Weil als Beispiel für ein Soft Reboot ist, dass die all die Dinge, die man, wenn man einfach irgendwo in der Staffel einsteigt, nicht erklärt bekommt, hier nochmal erklärt bekommt. Zum Beispiel das Konzept der Companion. Also, dass der, die Doktor, meistens noch eine Person mit ins Schiff nimmt, die alles miterlebt. Oder dass der, die Doktor, halt eben noch irgendwie ein Werkzeug hat, wie zum Beispiel Sonic Screwdriver oder andere Spielsachen, wie zum Beispiel diese Visitenkarte, die es dem Doktor ermöglicht, in anderen Welten zurechtzukommen. Oder dass die TARDIS Sachen übersetzt. Das wird alles diesmal nochmal sehr niedrigschwellig an der passenden Stelle so eingestreut, auch als Erklärung für NeuzuschauerInnen, oder?
Ja, ganz genau. Das ist jetzt das Ziel. Und ich hatte das letzte Woche ja auch schon angesprochen. Die zielen hier, glaube ich, auch auf ein jüngeres Publikum wieder ab. Und das wissen wir schon, indem sie Shruti Gatwa angehört haben als neuen Doktor. Der war ja bisher bekannt geworden als Eric in Sex Education, also für ein junges Publikum. Und der ist jetzt ein junger Doktor und endlich auch, nachdem schon seit Jahrzehnten danach gefragt wird, auch endlich der erste schwarze Doktor. Ein bisschen Diversität kommt hinein. Und dazu kommt auch noch, sie hatten auch noch Yasmin Finney angeheuert, die kannte man aus Heartstopper, da war sie Elle. Also auch eine junge Gen Z-Schauspielerin, die so ein bisschen, glaube ich, ein jüngeres Publikum anlocken soll. Die ganzen Special-Episoden sind so, es fühlt sich ein bisschen an wie Fanservice, ne?
Ja, ich würde sagen, ja. Also zum Beispiel, dass man David Tennant, der ja quasi seitdem die Show jetzt 2005 läuft, so einer der beliebtesten Doktoren war, als auch, dass man Donna Noble wieder zurückholt und dass man die beiden in Situationen wieder erlebt, in denen sich typischen Charaktere, Merkmale von den beiden einfach super gut reproduzieren lassen. Ja, genau. Auf jeden Fall.
Und es war natürlich Fanservice, weil Donna Noble war die Companion vom 10. Doktor, von David Tennants Doktor, und ihre Storyline ging sehr unzufriedenstellend aus. Und das hat auch der Showrunner Russell T. Davis erkannt, und der hat dieses Jubiläums-Spezialfolgen-Set benutzt, um die Storyline von ihr abzuschließen in einem runden Bogen. Etwas, was er ja zufriedenstellend findet, wo er sagt, damit bin ich glücklich, diesem Charakter ist Gerechtigkeit widerfahren.
Man muss nämlich sagen, dass immer wenn der Doktor sich regeneriert, ist das ja zufriedenstellend für den Doktor, weil sozusagen eine Ära zu Ende geht, aber es fängt ja gleichzeitig eine neue, aufregende Ära an und es ist immer dieselbe Person, soll ja unter den ganzen verschiedenen Gesichtern stecken, aber die Companions werden ja teilweise dann zurückgelassen, die regenerieren sich ja nicht, wie Doctor Who als Außerirdischer das kann, und deswegen geht generell die Storyline aller Companions immer positiv aus. Egal, was du als positiv beschreibst, aber sie sterben nie, sie bleiben immer erhalten und sie erinnern sich auch immer wieder positiv an diese Zeit zurück, auch wenn sie zurück in ihr normales Leben gehen. Das ist quasi der Fanservice, den du auch beschrieben hast, ne? Und das hatte halt Donna Noble nicht in der Art, weil sie ja alles, was sie mit dem Doktor erlebt hat, vergessen musste, weil sonst ihr Gehirn explodiert. So wie das erzählt
genau,
wurde.
Genau, das war das Ende ihrer Storyline. Ja. Sehr unzufriedenstellend, denn jede Charakterentwicklung, die sie über zwei Staffeln hinweg gemacht hat, wurde ihr genommen. Und man hat auch den Charakter am Ende gesehen, dass sie unzufrieden damit war, wie ihr Leben war dann, ohne dieses Wissen.
Ja, dass sie irgendwie ein Teil ihres Selbst irgendwie nicht, keinen Zugriff darauf hatte.
Genau, jetzt hatten wir also die Special-Episoden. Wir haben Donna zurückgeholt, um ihre Storyline abzuschließen. Wir haben den beliebtesten Doktor wiedergeholt. Wir haben junge SchauspielerInnen angeheuert, die ein neues Publikum heranbringen. Und eine Sache, Alvina, es ist dir vielleicht aufgefallen, der Charakter von Donna Noble, die hatte einen Großvater. Und dieser Großvater, der war mit dem Doktor, die waren richtig gut befreundet. Also die waren auf einer richtig guten Wellenlänge, die haben sich menschlich sehr gut verstanden. Und dir ist vielleicht aufgefallen, dass der Schauspieler, der den Großvater spielt, auch eine kleine Cameo-Szene hatte.
Ja, ist mir aufgefallen.
Ja.
War das der Erfinder von Doctor Who oder was?
Das war nicht der Erfinder von Doctor Who. Das war ein Schauspieler, der sehr beliebt war, also bei den DarstellerInnen und auch bei den ZuschauerInnen war das ein sehr beliebter Charakter. Dieser Wilfred hieß der Großvater. Und den haben sie auch für die Specials zurückholen wollen. Der war 91. Der hat eine Szene gedreht und eine Woche später ist er gestorben.
Oh no, und dann haben sie immer nur davon erzählt, dass er noch lebt, ne? Also die haben ja bis zum Schluss, haben sie die Erzählung aufrechterhalten, das ist der Vater von Donna und er lebt noch und er ist da hinten im Garten irgendwo unterwegs und er ist einfach nur so, quasi so als, er existiert irgendwie dahinter der Hecke noch irgendwie weiter.
Genau. Also der Schauspieler ist gestorben, das war seine letzte Rolle, die er ja auch, er hatte auch großen Spaß an dieser Rolle.
Mhm.
Und die haben ihn sozusagen verewigt. In diesem Universum wird er nicht sterben.
Okay, er wird einfach für immer 91 Jahre alt bleiben und weiterleben. Ja. Übrigens auch wie David Tennant, ne? Der darf ja auch nicht sterben.
Der darf nicht sterben und ich glaube, das ist auch so ein kleines Schlupfloch. Also die finden immer ein Schlupfloch, wie sie ihn immer wieder zurückholen. Ich glaube, auch wenn er noch 70 ist, werden sie die Storyline so umbiegen, dass sie einen 70 Jahre alten David Tennant holen dürfen.
Ich könnte mir das auch gut vorstellen und das macht auch, also das ist halt krass, weil jeder Doktor in dem Doctor Who-Universum ist ja sowieso schon verewigt, dadurch, dass er Doctor Who war, oder? Aber man sieht auch nochmal die besondere Rolle von David Tennant, weil jetzt in dieser Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt haben, durfte er sich einfach nicht regenerieren. Und es ist jetzt nicht einfach Shuti Gatwa, sondern er hat sich einfach verdoppelt und er existiert jetzt einfach immer, 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 immer weiter als der David Tennant Doktor Doctor Who.
Er ist halt auch der Doktor, das muss man halt sagen, der das Franchise, diese neu aufgelegte Franchise halt so richtig beliebt gemacht hat. Weil Christopher Eccleston, der hat halt einen sehr, ja, moody Doktor gespielt, also ein bisschen grumpy, moody, ne? Also ein
so
bisschen grummelig.
Peter Capaldi.
Genau. Das ist nicht bei allen gut angekommen. Dann wurde halt eben ein neuer Doktor und der hat sich regeneriert. Dann kam David Tennant und plötzlich ist das explodiert. Und dann kam natürlich Matt Smith und es ist immer gewachsen. Aber das wäre niemals so groß gewesen, hätte David Tennant nicht so ein bisschen die Saat gelegt.
Glaube ich tatsächlich auch. Und das sieht man, finde ich, nämlich in allen Doktoren, die danach kommen. Jetzt Peter Capaldi und Jodie Whittaker habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen. Aber bei Peter Capaldi, fand ich, hat sich das auch schon verändert. Aber die Doktoren davor haben, zum Beispiel Matt Smith, glaube ich, haben schon so an der Energie von David Tennant angelegt. Und ich finde auch jetzt bei Shuti Gatwa, den man jetzt in der Weihnachtsspecial-Episode gesehen hat, finde ich auch, dass er auch irgendwo, er hat seine eigene Interpretation des Doktors, aber es ist trotzdem noch relativ nah an diesem sehr gewitzten, sehr all over the place David Tennant-Version, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht dieses moody, etwas dunkel, sehr, also cowboyhafte von David Eccleston oder von Peter Capaldi, if you know what
I
mean.
Ja, muss man halt wissen, was man mag. Also es gibt Leute, die sagen, der beste Doktor ist Christopher Eccleston. Es gibt die, die sagen, es ist David Tennant. Es gibt auch die, die sagen, es ist
Matt Smith.
Peter Capaldi, Jodie Whittaker. Also es gibt natürlich, hat jeder eigene Doktor, hat auch seine Fans, die sagen, das ist die beste Version. Und es wird auch er haben. Okay, so, wir haben 4 Folgen. Die erzählen eben 4 Geschichten, die kann man auch separat gucken.
Ja, kann man. Jede in sich ist geschlossen, aber die bauen schon so ein bisschen aufeinander auch auf.
Und die fühlen sich auch ein bisschen so an, als würden sie, ich möchte gerne einen Vergleich in die Musik hineinmachen.
Good luck.
Und zwar baut sich das Stück immer weiter auf.
Ja.
Bis zu dem Finale sozusagen.
Ah, okay. Bis zum Crescendo sozusagen. Das Crescendo ist sozusagen der neue Doktor. Explodiert aus dem anderen Doktor heraus.
Genau, und so fühlt sich das an. Also wir haben die erste Folge, die spielt auf der Erde, die ist so ein bisschen langsamer, die geht langsamer los, wir fühlen uns wieder hinein, wer ist Donner, wer ist der Doktor, was ist denen ihre Beziehung zueinander, wer sind die neuen Charaktere, was ist die Bösewichte, die auf die Erde kommen und so. Dann kommen wir zur nächsten Folge, oh, wir sind plötzlich nicht mehr auf der Erde, es sind schon höhere Einsätze im Spiel sozusagen. Es ist gefährlicher, wir sind ja im Weltraum unterwegs und so und die Charaktere sind schon wieder viel besser aufeinander abgestimmt und können auch miteinander wieder besser kommunizieren. Und dann bei der dritten Folge kommt es, finde ich, bei den Special-Folgen zu diesem großen Finale, wo alles, was sich bisher aufgebaut hat, eben, ja, platzt und hinausbricht und halt eben, diese Folge ist dann auch sehr, sehr wild, hat extrem viele so ein bisschen gehirnbrechende Szenen und legt halt auch schon den Grundstein für eine weitere Storyline, die dann in der nächsten Staffel kommt. Da kommt dann auch der neue Doktor ins Spiel.
Ich stimme dir schon zu, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi der neue Doktor erscheint, in der dritten Folge es auf jeden Fall aufbauend ist, aber ich finde dann, die Weihnachtsepisode bricht dann doch wieder so ein bisschen ab und wird dann sehr viel wieder kleiner einfach. Also es gibt dann schon so einen Bruch und man ist dann schon teilweise überrascht davon, dass es dann doch wieder, aber das ist halt wahrscheinlich, weil es eine Special-Episode an Weihnachten ist und Weihnachtsepisoden ganz typisch so sind, dass die in so einer ganz kleinen Welt stattfinden.
Ich finde ja, Doctor Who ist ein niemals endendes Musikstück, wenn wir weiter in der Musik bleiben.
Mhm.
Und das wäre halt ein Teil, der halt eben ein bisschen schneller geworden ist Und jetzt danach, nach diesem Crescendo, geht es halt wieder runter und dann geht es halt wieder sanfter weiter, weil du kannst ja, wie wenn du im Club bist, der Beat kann dich die ganze Zeit droppen. Es muss halt auch wieder mal aufbauen und danach gibt es halt eine Ruhephase. Und die Weihnachtsfolge fühlt sich an wie die Ruhephase nach dem Beatdrop.
Genau, aber das ist sehr typisch, finde ich, für die Weihnachtsfolgen. Die sind nicht die ganze Welt umspannend, sie verändern nicht die ganze Welt. Also wir haben zum Beispiel die erste Folge, da landet ein Alien auf dem Planeten und möchte ganz London zerstören. Im nächsten Moment haben wir eine Gefahr, die das Universum bedroht. Dann die nächste Folge ist die ganze Welt, Erde, ist crazy und irgendwie geht es auch so ein bisschen auf das postfaktische Zeitalter ein und hat dafür eine ganz eigene Erklärung gefunden. Dann droppt der Beat, es gibt den neuen Doktor und in der Weihnachtsepisode geht es eigentlich nur um die Companion, die der Doktor jetzt das erste Mal besucht und um Lebewesen, die quasi neben den Menschen daherleben und die aber meistens nicht irgendwie in Erscheinung treten und halt dann einfach, ja, kleine Unglücksfälle produzieren. Es ist so, es wird dann doch sehr wieder sehr klein. Und ich stimme dir schon zu, dass das auch braucht, weil du kannst ja nicht einfach einen Banger nach dem nächsten machen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, also einen neuen Doctor Who einzuführen und gleich nur die absolut krasseste Situation irgendwie, in der er die Kontrolle verlieren könnte, zu zeigen. Sondern was man hier zeigen möchte, ist ein Doctor Who, der seinen Charakter zeigen kann, wie er als Doctor Who agiert, wenn er die Situation unter Kontrolle hat und das einfach nur unverfänglich Fun ist, aber trotzdem die Welt rettet,
genau,
würde ich behaupten.
Es ist auch eine Folge, die eben die neue Companion darstellen soll, sie auch uns vorstellen. Und hier ist mir etwas aufgefallen, was ich irgendwie so ein bisschen problematisch finde. Die ist schon wieder super jung.
Warum?
Der Doktor ist ja trotzdem irgendwie 900 plus Jahre alt.
Ach so.
Und seine Companions sind immer irgendwelche extrem jungen Frauen. Bis auf Donner. Findet er immer irgendwelche Frauen, die gerade aus der Schule raus sind, so im Uni-Alter 19, 20 und nimmt die mit.
Es gab aber auch Companions, die ein bisschen älter waren, oder?
Ja, aber die Norm ist trotzdem Alvina. Rose, Martha, dann war Donner der Ausreißer, dann kam Amy, dann kam Bill. Die waren alle relativ jung, also keine von denen hatte die 30 geknackt.
Mhm. Woran würdest du sagen, liegt das? Liegt das daran, dass die ZuschauerInnen einfach eher einschalten, wenn man junge Gesichter on screen hat? Oder dass sie irgendwie sehr junge Menschen adultisieren? Oder, also meiner Theorie wäre, ich meine, der Doktor ist super alt, sieht halt nicht alt aus, aber ist halt super alt. Aber das Interessante ist ja, es werden ja immer Erdlinge irgendwie mitgenommen als Companions. Und diese Erdlinge leben halt in einem System, in dem wir jetzt gerade auch leben. Und in diesem System nimmt ja die Abenteuerlust mit dem Alter auch irgendwann ab.
Wobei das ja nicht stimmt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Person, die 40, 50 ist, die sagt, hey, warte mal, ich habe immer gelebt, wie ich sollte.
Das mag sein.
Und ich bin deswegen in diesem System überhaupt nicht erfüllt, aufgegangen in mir selber. Ich hatte eigentlich andere Pläne, als ich jünger war.
Mhm.
Ich würde jetzt gerne nochmal reisen gehen oder so, dass die auch extrem viel Spaß haben können, dass sie eine komplett neue Perspektive auf das Geschehen in anderen
Welten. Ja, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Das heißt, eigentlich ist es so, dass wenn Menschen Ende ihrer Teenagerzeit, Anfang 20 bis Ende 20 irgendwie super mobil sind, viel unterwegs sind, große Freundeskreise haben und der Trend ist eigentlich, danach nimmt das alles ein bisschen ab. Also danach wird man weniger mobil, beschränkt sich dann doch eher auf die gleichen Tätigkeiten und so weiter. Das sind halt einfach Trends, die nicht auf jeden zutreffen, aber die halt eher wahrscheinlicher sind. Und wahrscheinlich ist es deswegen wahrscheinlicher, dass der Doktor immer eher junge Menschen dazu bekommt, auch mal mit in die TARDIS zu steigen. Ich könnte mir vorstellen, Shruti Gatwa hatte auch in dieser Weihnachtsfolge, hat er den Spagat auch geschafft, finde ich. Meiner Meinung nach ist das auch eine Auslegung, eine Interpretation, wie die Rolle gespielt wurde und nicht nur, wie die Rolle geschrieben wurde. Er hat eine Connection aufgebaut zur Companion, aber auch zu anderen Menschen. Also zum Beispiel die Nachbarin.
Zu ihrer Familie vor allem.
Ja, genau. Die Nachbarin zum Beispiel. Oder die Großmutter von der Companion. Das waren so Momente, wo man gedacht hat so, oh, das nächste Mal nimmt Shruti Gatwa vielleicht die beiden mit. Weißt du? Nicht zusammen,
das wär
aber
auch ziemlich cool.
Für sich. Also die bettlägerige Oma, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich bettlägerig war, aber sie lag nur im Bett in der ganzen Folge.
Hatte sie auch einfach keine Lust mehr nach dem Leben.
Vielleicht hatte sie auch keinen Bock aufzustehen, aber sie ist einfach nie aufgestanden aus dem Bett. Also, und trotzdem in den 3-4 Sätzen, die die gewechselt haben, wurde so nach und nach tatsächlich wie so ein Bogen in einem Beziehungsaufbau dargestellt. Und das war ja super interessant, oder? Obwohl das eine ältere, viel ältere, also dreimal so alte Frau war wie der Doktor hier in dem Moment.
Mhm.
Nee, nicht der Doktor, sondern die Schauspieler, der Schauspieler.
Der Schauspieler des Doktors, ja.
Der Doktor sollte ja eigentlich also, nochmal 900 Jahre älter sein.
Aber der Doktor wird ja trotzdem immer von der Umgebung so wahrgenommen, wie alt sein Gesicht ist. Also wenn er Peter Capaldi ist, ein alter Mann, dann wird er natürlich so wahrgenommen, wie eine Gesellschaft, die super patriarchal ist, einen älteren weißen Mann wahrnimmt.
Ja, gibt es noch irgendwas? Also wie fandest du denn...
Ja. Was ich nämlich gar nicht gefragt habe, Alvina.
Ja.
Wir sind einfach reingegangen. Hat es dir eigentlich gefallen?
Ah, wir sind einfach reingegangen. Tatsächlich ja und nein. Es hat mir, alles in allem hat es mir sehr gefallen und hat mich auch sehr berührt, weil es sehr so nah dran war an den Doctor Who-Sachen, die wir zusammen früher auch geguckt haben. Ich fand die Folge im Weltall super spannend. Ich fand die so gut geschrieben. Mhm. Ich fand, das war so eine ganz typische Doctor Who-Folge, die mir jetzt lange im Gedächtnis bleiben wird, falls du dich erinnerst. So wie Donna Noble has left the library, Donna Noble has been saved, wird mir jetzt immer im Gedächtnis bleiben. Genau, wird mir halt immer im Gedächtnis bleiben, dass nichts das nicht nachdenken kann, wenn man selbst nicht nachdenkt. Hilfe, ich werde jetzt immer darüber nachdenken. Ja.
Ich fand die auch super gut. Diese zweite Folge war ja eigentlich, diese Folge genau zwei SchauspielerInnen hatte, nämlich David Tennant und Donna Noble. Mhm. Und sonst war niemand auf diesem Schiff.
Oh, das war so genial.
Alleine machen müssen.
Ja, genial geschrieben wieder mal. Geniale Folge, wird mir super lange im Gedächtnis bleiben. Dann gab es ja die dritte Folge, da war ja der Toymaker, der Spielemacher, auch ein sehr bekannter Schauspieler.
Neil Patrick Harris, bekannt geworden in How I Met Your Mother und Lemony Snicket.
Genau. Neil Patrick Harris hat ja quasi den Antagonisten gespielt und ich mag Neil Patrick Harris. Ich finde, er spielt, ist ein guter Schauspieler und mich hat er trotzdem ein bisschen genervt.
Warum?
Ich glaube, alles okay, wenn er nicht die ganze Zeit versucht hätte, schlecht Akzente zu spielen. Es sollte auch schlecht gespielt sein, aber es hat mich trotzdem irgendwann angefangen zu nerven.
Also ich hatte das auch nachgelesen und die Theorie ist wohl, die gängige Theorie der ZuschauerInnen ist jetzt wohl, der originale Toymaker, der hatte nämlich auch richtig schlechte Akzente und der war so leicht racist, indem er sich die ganze Zeit in so traditionellen kulturellen Klamotten gekleidet hatte und eben einen schlechten Akzent hatte. Und das sollte so ein bisschen die Hommage sein. Aber halt.
Das habe ich mir auch gedacht, weil es war ja ganz offen so angelegt, dass das ein ganz alter Antagonist ist von noch aus den 70er Jahren. Und er hat ja auch in den ersten 3 Minuten, die man ihn on screen gesagt hat, hat er auch absichtlich Dinge gesagt, die als problematisch, borderline rassistisch auch von allen inzwischen auch wahrgenommen werden. Es ist jetzt nicht mal mehr so, dass das ein Diskurs ist. Das ist jetzt nicht so, dass er problematische Sachen reproduziert hat, aber er hat zum Beispiel einen braunen Charakter gefragt, wo kommen sie wirklich her? Mehrmals hintereinander. So, das ist halt so, inzwischen wissen alle, wenn das gesagt wird und die Person darauf besteht, das sagen zu dürfen, dass die Person offensichtlich rassistische Denkmuster hat. Das war ganz offensichtlich, um diesen Charakter auch quasi in dieses Doctor Who-Universum einzugliedern und zu sagen, wo der eigentlich herkommt und wie der eigentlich ist. Trotzdem hat mich das irgendwann angefangen zu nerven.
Ja, mich auch, Alvina. Das stimme ich dir 100% zu.
Und ich weiß, dass das dafür da war, um die Fans zu pleasen, dass David Tennant für immer am Leben bleiben kann und für immer auf der Erde leben darf, obwohl er ein Doktor ist. Aber ich weiß nicht, wie geil ich das fand, dass die Regeneration auf diese Art und Weise stattgefunden hat. Es ist sehr, sehr mindbending. Alles ist möglichst mindbending. Besonders der Toymaker, das war alles super mindbending. Auch die ganze, dieses Haus und diese Kiste und alles. Und das fand ich auch cool. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das nicht auch noch dann auf die beiden Charaktere so. Wir leben in einer Spielewelt. Und wenn ich jetzt in dieser Spielewelt unter Spielen denke, die halten einfach noch länger an diese Spielregeln. Das fand ich irgendwie.
Also, ich mag ja Doctor Who gerne.
Mhm.
Es gibt ja Fans, die sind immer noch viel, viel interessierter, also die haben dann auch alle alten Folgen geguckt, die gucken, die lesen die Comics, Die hören die Radiohörspiele, die lesen die Bücher und so weit bin ich nicht.
Kein Ultra-Fan,
also das ist sehr viel Energie, die da aufgewendet werden muss. Und diese Superfans haben natürlich auch eine Theorie aufgestellt, warum der Doktor behalten werden darf, dieser 10. Doktor. Es gibt wohl einen Charakter, der heißt der Conservatist, also der Konservator. Und der ist wohl extrem alt und das ist wie so ein Archivar. Der weiß alles über den Doktor, der weiß alles über das Universum. Und das ist jetzt halt die Theorie, dass dieser Konservator irgendwann dann David Tennant ist, weil der Doktor wird jetzt weiter altern. Und irgendwann wird er dann halt eben dieser Archivar des Hooniverse.
Ah, okay.
Das ist natürlich eine Fantheorie, dass das dann sich so weiterentwickelt, aber das können wir dann auch erst sehen, wenn David Tennant in dem Alter ist, in dem wir diesen Archivar gesehen haben, als er so ein 80-jähriger Mann war.
Wie nennen wir eigentlich, wenn es jetzt immer einen Doctor Who gibt, also Shuti Gatwa, aber es gibt noch den David Tennant auf der Erde, wie nennen wir den dann? Der eine ist Doctor Who und der andere ist Doctor Doctor, oder was?
Der Doctor Doctor und der Doctor.
Der Doctor Who?
Überhaupt nicht verwirrend.
Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so die geilste Lösung zu sagen, der Toymaker hat gerade neue Regeln erfunden, unter denen gerade alles existiert und unter diesen bestimmten Regeln können wir jetzt die Spielregeln ändern und dann passiert die Dings anders. Aber es ist nicht so, als dass es mich zu sehr stört, als dass ich nicht doch die nächste Staffel Doctor Who gucken möchte, weil wie gesagt, solche Folgen wie die Special Folge 2 mich schon sehr freuen würden und wenn ich wenigstens in der nächsten Season 2, 3 solche Episoden bekomme, ist es auf jeden Fall wert, die Season zu gucken, weil solche Episoden, für die lebe ich.
Ja, ja, ja. Also ich finde immer die Folgen ganz gut, die nicht auf der Erde spielen, erstens, und die nicht so einen riesigen Cast haben. Je größer der Cast, desto weniger Interesse habe ich eigentlich, aber die sich dann eben mit den Charakteren in der Tiefe beschäftigen können.
Ja, und halt
und dann
auch,
aber halt
ja,
so ein bisschen den Gruselaspekt auch reinbringen.
Den Gruselaspekt, aber halt auch, also es werden existenzielle Fragen aufgeworfen, Fragen von Wahrnehmung, aber auch Fragen der Ethik und Moral, alles in einem. Und das funktioniert halt viel besser, wenn du eine komplett neue Welt erschaffst, die komplett einen ganz kleinen Raum nur hat. Das ist quasi wie dann das Höhlengleichnis von Platon, wenn du das ganze Ding so klein wie möglich machst und den Versuchsraum so klein wie möglich anlegst, kannst du quasi relativ kondensiert Erkenntnisse haben, sage ich mal. Wenn du halt so einen riesen Cast hast, dann ist das halt irgendwie nicht möglich, weil dann hast du viel zu viele Variablen, die dann eben das Verhalten mit beeinflussen.
Diese Folge hat mich ein bisschen erinnert an die Folge Midnight aus der 4. Staffel.
Mhm.
Und da war der Doktor unterwegs auf so einem Ausflugsbus auf einem anderen Planeten und irgendwas ist reingekommen. Wenn du redest und denkst, dann lernt die Kreatur dir gegenüber, die ausschaut wie ein Mensch, einfach mit, bis sie dich nicht mehr, also erst wiederholt sich, dann kopiert sie dich und irgendwann hat sie dich übernommen. Sehr, sehr gruselig.
Das ist wie AI eigentlich, oder? Es ist die Frage der AI heutzutage. Ja, spannend. Für solche Folgen habe ich Doctor Who früher immer eingeschaltet und ich freue mich darauf, wenn wir solche Folgen wieder mehr bekommen.
Ja. Bist du zufrieden mit Shuti Gatwa als dem neuen Doktor?
Ja, also ich hoffe, dass er noch mehr in seine Rolle reinfällt, weil er natürlich eine ganz andere Energie mitbringt als die anderen Doktoren. Jeder Doktor sollte seine eigene Energie mitbringen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er manchmal in einzelnen Szenen sehr halt auf die Mächtigkeit auch dieser Rolle setzt. Also zum Beispiel in Sex Education hat er natürlich eine andere Rolle gespielt. Und hier hat man manchmal das Gefühl, dass Shuti Gatwa, wenn er dann tatsächlich sowas quotable sagt, dass er dann tatsächlich so ein bisschen in der Stimme droppt, um halt seinen eigenen Worten Mächtigkeit zu verleihen, wenn du weißt, was ich meine. Und das wirkt manchmal so, als ob er sich noch auf die Rolle draufsetzt. Und ich hoffe, dass er sich da in der Hinsicht noch ein bisschen mehr so reinfallen lässt, als dass er weiß, die Rolle hat sowieso schon Mächtigkeit. Also
okay, Du möchtest also, dass er noch eine gewisse Leichtigkeit mit reinspielen lässt.
Ja, und diese Leichtigkeit hat er. Die hat er auch ganz viel gezeigt. Und ich wünsche mir, dass er das macht, ohne sich darauf draufsetzen zu müssen, ohne dass seine Stimme droppen muss, ohne dass er das mit getragener Stimme vorträgt, wenn er das Gefühl hat, okay, jetzt kommt was quotable, sondern, weißt du? Aber ansonsten, ja, sehr viel Charisma hat er sowieso in allen seinen Rollen und auch in dieser Rolle sehr viel Charisma. Ich liebe es, dass er auch mit Charakteren, die nicht viel Screentime hat, einen Spark mit reinbringt in deren Beziehung, wie zum Beispiel mit der Großmutter oder mit der Nachbarin oder so. Einfach durch diesen Augenkontakt und diesen Austausch und durch dieses, man hat immer das Gefühl, er sieht die andere Person, so wie er sie anspielt. Und dadurch gewinnt die andere Person auch an Wichtigkeit. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Und Alvina, ja. Alvina, weißt du was? Hm? Er ist der bestangezogenste Doktor.
Also okay. Okay, und zu den Äußerlichkeiten. Er war natürlich sexy und stylisch, ja.
Nein, aber er ist so gut angezogen, Alvina. Meine Güte, wie kann man nicht bemerken, dass der einfach ausschaut, als wäre er aus einer Zeitschrift rausgefallen.
Ich wünschte mir, dass Screwdriver sähe immer noch ein bisschen mehr wie ein Screwdriver aus. Der sieht jetzt einfach aus wie eine
Sky TV Remote. Das ist ja der große Witz.
Ja, der sieht eigentlich aus wie so ein Autoschlüssel heute aussieht. Für Autos, die man aus der Ferne öffnen und schließen kann. Einfach so ein Blob.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall weiter zu gucken. Wie gesagt, ich finde die Folge im Weltall, die hat mir am besten gefallen. Auch aus der ersten Folge der Bösewicht hat mir extrem gut gefallen. Und natürlich mag ich auch diese over-the-top-Randomness, die Neil Patrick Harris Charakter der Toymaker reingebracht hat. Also wenn man gerne Spice Girls hört, dann sollte man die Folge auf jeden Fall schauen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, das weiterzugucken. Ich würde es auch allen empfehlen, das weiterzugucken. Ich freue mich auf mehr Doctor Who.
Ich mich auch tatsächlich. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, sonst wäre es wahrscheinlich wieder mal an mir vorbeigegangen. Jetzt habe ich es gesehen, ich freue mich. Das wird etwas, worauf wir uns richtig, richtig freuen können, 2024.
Okay, und dann kommen wir zu der neuen Kategorie, die du aufgemacht hast, für den Abschluss des Jahres.
Genau, jetzt wo wir mal uns gesagt haben, worauf freuen wir uns 2024, jetzt nochmal ein kleiner Mini-Rückblick zu 2023, was bisher geschah. Wir haben in März 2023 mit diesem Podcast begonnen und es ist noch kein ganzes Jahr her. Jetzt ist das Jahr 2023 aber einmal vorbei. Und jetzt möchte ich einmal mit dir eine Art Mini-Rückblick machen. Nicht über alles reden, was wir gesehen haben, aber wenn wir jetzt die Augen schließen und uns an die Filme und Serien zurückerinnern, die wir gesehen haben, dann möchte ich mit dir darüber reden, woran erinnern wir uns am allerbesten? Entweder weil es so schlecht oder so gut war. 2023. Ich würde entweder mit den Negativen, also mit den Empfehlungen oder mit den Empfehlungen anfangen. Womit möchtest du?
Ich würde gerne mit den Negativen anfangen, weil ich mit auf einer positiven Note
schließen
möchte.
Sehr gut. Okay, möchtest du anfangen?
Ja, eine Serie, die ich dieses Jahr geguckt habe, die mir nicht gefallen hat, das habe ich auch damals schon gesagt und ich habe meine Meinung nicht geändert, obwohl sie bei anderen ZuschauerInnen extrem gut ankam und sie als Comedy-Gold gelobt worden ist und als reale Darstellung von Beziehungen zwischen weiblichen Personen, gefällt mir die Serie immer noch nicht und das ist die Serie Class of 07. Die haben wir in der dritten Folge, habe ich die euch vorgestellt, das war im März, ich finde sie immer noch nicht gut.
Das war Folge 3. Dann kann ich auch direkt anschließen, weil ich habe auch direkt im Frühling eine Sache geguckt, die ich überhaupt nicht mochte. Und zwar den Film Seven Kings Must Die. Auch wenn ich heute noch zurückdenke, manchmal ärgere ich mich einfach, wenn mir dieser Film einfällt oder wenn ich über historische Dramen nachdenke oder Verfilmungen von historischen Ereignissen, dann fällt mir dieser Film plötzlich ein und dann ärgere ich mich, dass der so schlecht war.
Und dass du die Zeit verschwendet hast, ihn anzugucken.
Nee, dass ich die Zeit verschwendet habe, ihn anzugucken, ärgere ich mich nicht, weil es gibt so viele Menschen, die sich tatsächlich solche schlechten historischen Sachen angucken und das dann für bare Münze nehmen und dann einfach sagen zu können, Entschuldigung, falls du diesen Film gerade quotest, das ist keine repräsentative Darstellung. Natürlich ist alle Geschichte über irgendwelche Historien, Dramen, ist auch eine Interpretation von Geschichte, aber wenn halt tatsächlich einfach faktisch falsche Sachen drin sind, dann ist es sowieso blöd. Und wenn die dann auch noch so schlecht erzählt werden, dann kommt eins zum anderen und dann entsteht so ein Film. Ich fand ihn wirklich nicht gut.
Also wieder Empfehlung.
Darf ich dir aber, ja, das war in Folge 7, also im April 2023. Wäre aber fast Army of the Dead geworden, ne? Ich habe mich nur entschieden, über Army of the Dead heute nicht nochmal reden zu wollen. Und ich habe mich tatsächlich für Seven Kings Must Die entschieden, weil da auch noch die Visuals so viel schlimmer waren als bei Army of the Dead.
Ah ja, da sagtest du, der war zu dunkel gefilmt, ne?
Da war einfach so ein Sepia-Filter drauf. Also was will dieser Sepia-Filter? Er will etwas historischer aussehen lassen, als es ist.
Also wenn du Briefpapier alt erscheinen lassen willst und es in Tee tauchst.
Zum Beispiel. Oder wenn du halt einfach sagst, das war früher und deswegen stelle ich es schwarz-weiß dar, weil Fotografien von früher sind alle schwarz-weiß und wir denken deswegen sowieso, dass die Vergangenheit schwarz-weiß ist. Einfach, okay. Also dieses Filmmittel stört mich einfach schon. Und das kommt dann ja noch dazu, zu den ganzen anderen Sachen.
Okay, ich sag dir jetzt, was mir gut gefallen hat. Und ich bleibe auch gleich bei Schwarz-Weiß, weil das Poster zu diesem Film Schwarz-Weiß war. Und ich habe es in der zweiten Folge vorgestellt und es war eine Dokumentation, die heißt The Sparks Brothers.
Oh ja, okay, ja, die mochte ich auch
gerne.
Und
die hat mir sehr gut gefallen. Ich gucke eigentlich nicht super viele Dokus, aber die hat mir sehr gut gefallen, weil ich die Sparks sehr gerne mag, also die Sparks Brüder, deren Musik sehr gerne mag und man da irgendwie so Hintergrund über ihren kreativen Prozess und über ihr Leben und wie sie Musik machen und wie sie mit der Welt interagieren, gewonnen hat und das beeinflusst ja schon stark ihre Musik. Und das fand ich super interessant, auch den historischen Kontext von denen zu erfahren und wo sie jetzt hin ja, gehen mit ihrer Musik, weil die ja nicht aufhören, auch wenn sie jetzt in den 70ern, 80ern sind. Ja, sehr, sehr gut.
Ja, den mochte ich auch ganz gerne. Ich muss sagen, ich hatte mich auch fast für eine Dokumentation entschieden, nämlich Frauen der Sonne. Aber ich dachte, ich bringe hier nochmal eine Serie rein, die tatsächlich in meinem Kopf hängen geblieben ist und auch immer mal wieder Thema ist. Also wenn ich Dinge vergleiche. Also sie ist für mich inzwischen eine Schablone geworden dazu, wie man gut Dinge erzählen kann. Und das ist Natritana, Riding in Darkness. Falls du dich daran erinnerst.
Ah ja, mhm.
Das ist die Serie, es wurde based on a true story sozusagen, der Fall von den Mädchen, die auf dem Reiterhof von ihrem Chef misshandelt und missbraucht wurden, erzählt. Das war in Folge 23, August diesen Jahres. Und ich muss sagen, das ist für mich eine Blaupause geworden, wie man sexuelle Gewalt im Film darstellen kann, wie man das respektvoll erzählen kann, wie man eine spannende, anspruchsvolle Kriminalserie oder Kriminalfall aus Opfersicht erzählen kann, in all diesen Punkten. Und dazu kommen auch die Visuals und die Erzählweise und das Plot und die Charakterdarstellung und wie die einzelnen Folgen aufeinander aufgebaut haben. Alles in allem eine der besten Serien oder die beste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
Mhm. Danke, dass du sie geguckt hast. Ich hatte sie nämlich angefangen und die war nur auf Deutsch, dann wollte ich sie nicht gucken.
Ja, das sind unsere besten und schlechtesten Empfehlungen und Empfehlungen für 2023. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf 2024. Hatten wir noch was? Mhm.
Da gibt's, habe ich gehört, da gibt es die Montezuma und Indiana Jones Geschichte gibt es, da habe ich gehört. Irgendwo ein Vögelchen hat mir das gezwitschert.
In 2024 reden wir wahrscheinlich über kulturelle Aneignung, Archäologie, Kulturwissenschaften. Freust du dich schon drauf?
Ja, ich finde das interessant.
Bleib gespannt, was ich dir dazu zu erzählen habe. Hatten wir sonst noch etwas aus einer der anderen Kategorien heute dabei, Adlina?
Andere Medien. Sind Feiertage und die meisten Medienschaffenden ruhen jetzt.
Die meisten Medienschaffenden ruhen jetzt. Vollgestopft mit Braten, Klößen, veganen Braten, liegen die faul auf der Couch und ziehen sich selber so viel Serien rein, wie irgendwie geht. Ich habe so viele unterschiedliche Stories und Takes und Memes zum Thema Lieblingsserie, Weihnachtsserie und so weiter geguckt. Das ist der Wahnsinn.
Eine Sache möchte ich nochmal sagen, das auch ein bisschen abschließend zum Writers und Actors Strike in Hollywood. Und zwar möchte ich dir sagen, wie wütend ich immer noch auf die bin.
Was ist denn dabei rausgekommen?
Was dabei rausgekommen ist, die Schauspieler haben es durchgewunken mit 70 plus Prozent.
Also okay, also wir hatten ja auch hier einen Cliffhanger eingebaut. Wir hatten euch irgendwann im November oder Oktober erzählt, dass der SAG-AFTRA-Streit jetzt vorbei ist. Also die Gilde der SchauspielerInnen hat jetzt tatsächlich eine Entscheidung getroffen.
Genau, und ich hatte euch erklärt, dass meiner Meinung nach der Vertrag ziemlich mies für die war. Und trotzdem, wie gesagt, haben die Mitglieder der Gewerkschaft bis zu 70 plus Prozent diesen Vertrag unterschrieben und werden jetzt in der nahen Zukunft unter ihm schaffen müssen.
Ja, das heißt,
nochmal zurück. Diesen Streik, der wurde ja vor allem in die Länge gezogen und zwar nicht von den Fernsehsendern, den richtigen Fernsehsendern, die man noch so kennt, wie, ich weiß nicht, RTL oder so, sondern eben von den Streaming-Anbietern wie Disney Plus und Netflix und Amazon Prime. Und deswegen bin ich besonders wütend auf Netflix, denn normalerweise kriegen wir nämlich vor Weihnachten, ein bis zwei Tage vor Weihnachten, passend für die Weihnachtsphase, Emily in Paris.
Ja, seit drei Jahren.
Und das nehme ich denen übel.
Ja.
Dass wir dieses Jahr nicht.
Ja. aber unter Streikkonditionen.
Den Feierlichkeiten der Familie entfliehen können, indem wir mit Emily nach Paris flüchten und so tun, als würde dort nicht der Müll auf der Straße liegen.
Ja, aber unter Streikkonditionen. Der Streik läuft ja jetzt, der Writers-Strike lief ja seit April, Mai und ist erst seit September wieder vorbei. Und der andere Streik von den SchauspielerInnen, der lief ja ab Juni und ist seit November vorbei. Da sind halt keine Produktionsbedingungen, um eine ganze Staffel schreiben, filmen, produzieren zu können. Das heißt,
und das werfe ich auch keinen der Creatives dieser Projekte vor.
Ich auch nicht.
Ich werfe das nämlich genau
den Studios vor.
Studios vor, die das so weit haben kommen lassen, dass wir jetzt in einem Content-Loch sind, weil sie gierig sind. Und weißt du,
aber das war abzusehen.
Ich wünsche dir immer nasse Socken, ey.
Als wir im Juni darüber gesprochen haben, dass jetzt auch die SchauspielerInnen, haben wir ja gesagt, es gibt irgendwann ein Content-Loch und dieses Content-Loch, das erleben wir jetzt gerade. Es gibt einige Serien, auf die wir jetzt gerade länger warten müssen und dazu gehört unter anderem die weihnachtliche Emily in Paris Staffeln.
Genau. Ja, aber wie immer, Gewerkschaften unterstützen wir.
Yep. Haben wir denn noch irgendwas, was wir irgendwann mal angesprochen haben und wo wir sagen, da müssen wir noch schnell das Update bringen, bevor 2023 vorbei ist?
Mm-mm.
Kein ausstehender Gerichtskonflikt oder sonst irgendwas? Du hattest mir mal irgendwann über Marilyn Manson erzählt, on Band, on
Tape.
Da ist bisher nichts passiert. Wie heißt nochmal die Person, die Rammstein? Gegen Marilyn Manson klagt?
Weil Evan Rachel Wood.
Evan Rachel Wood.
Nein, Marilyn Manson klagt gegen Evan Rachel Wood.
Ah ja, cool.
Nämlich, dass sie Rufmord begehe, da sie über ihre Beziehung mit ihm öffentlich redet und eben erzählt, welcher Violence sie ihm gegenüber ausgesetzt war. Also er wirft ihr vor, dass sie das FBI auf ihn gehetzt hat und sowas und dass es alles Rufmord wäre.
Cool.
Und ja, jetzt klagt er gegen sie und ihre aktuelle Partnerin.
Das hattest du mir damals erzählt, dass wir diesen Gerichtsprozess noch demnach haben, aber es ist jetzt noch nicht zu diesem öffentlichen Gerichtsprozess gekommen wie bei Johnny Depp und Amber Heard, dass jetzt schon irgendwelche Sachen aus dem Gerichtssaal gestreamt werden. Okay, verstehe. Okay, so. Auch weitere Sachen, die wir 2024 weiter besprechen werden wahrscheinlich, ne?
Mhm. Na gut, dann freut mich, dass wir über Dr. Who geredet haben. Das finde ich immer sehr spannend. Es ist leider auch noch nicht bekannt, wann die nächste Staffel kommt und deswegen wünsche ich jetzt ein frohes neues Jahr.
Ja, und einen super Rutsch, Adlina. Also, wir sprechen bestimmt nochmal, aber vielleicht nicht on tape, aber für alle, die uns nicht sprechen, nicht on tape, ein frohes Neues. Oh, das war kompliziert.
Das war super kompliziert, aber gut, naja.
Ach so, vergesst nicht, ihr könnt uns auch was zu Weihnachten-Neues Jahr schenken, wenn ihr uns positiv bewertet oder uns möglichst an irgendwelche Menschen empfehlen, dass wir mehr Hörerinnen und Hörer bekommen. Wir würden uns darüber freuen. Wir freuen uns aber auch über euer Feedback. Wenn ihr uns schreiben möchtet, Kritik oder Anmerkung oder Ergänzung oder sonst irgendwas, dann füllt das Formular aus, von dem wir immer sprechen, das ihr im Linktree unten findet. Oder
sprecht uns direkt in den DMs oder per E-Mail an.
Adelina und Alvina at systemli.org. Jo. Dann bringen wir dieses Jahr diese Folge zu Ende. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Bis dann, Adelina. Tschüssiki.
Bis dann, Alvina. Tschüss.
Was
ich weiß
du
nicht, ob es ein guter Umhang mit Cliffhangern ist, wenn wir einfach immer sagen, hängt mal weiter an dieser Klippe. Irgendwann retten wir euch schon.
Achso, aber wir gucken ja die ganze Zeit Serien, in denen wir die ganze Zeit mit Cliffhangern umgehen müssen. Und deswegen kommen wir auch gut damit klar, andere Menschen ständig Cliffhangern zu geben, oder?
Ja, genau.
So wie ich gebe dir das Geheimnis von Montezuma als Cliffhanger, Adlina.
Ich werde einfach heimlich gucken, was es ist und dann wirst du mir davon erzählen. Dann sage ich, aber das war gar nicht so.
Aber ehrlich gesagt, es würde mich super freuen, wenn du auch gucken würdest. Wenn du das gucken würdest, du darfst es nicht googeln, aber du darfst es gucken, Adlina. Okay? Deal.
Wie soll ich es denn dann finden?
Wenn du das bei Disney Plus eingibst, das Geheimnis von Montezuma, dann wirst du, ohne es zu googeln, es gucken können.
Okay.
Das darfst du. Weil ich fände es super spannend, was du dazu zu sagen hast. Ich würde da gerne mit dir über Archäologie, Geschichte, kulturelle Aneignung. Würde ich gerne mit dir besprechen.
Vielleicht guckst du auch noch Lara Croft.
Ja, wobei meine These ist, es ist eher Indiana Jones. Aber guck's doch.
Okay, weiter.